Herr, öffne meinen Mund, damit meine Lippen deinen Ruhm verkündigen. Amen. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, indem ihr sie tauft und lehrt, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich bin bei euch alle Tage ist heute das vierte Thema und letzte Thema zu diesem Missionsbefehl. Eine Frage zum Einstieg. Gibt es Zeiten, in denen man Gottes Nähe besonders spürt? Ich wollte erst mal fragen, was sind das für Zeiten, wo man Gottes Nähe besonders spürt?
Wenn man Hilfe braucht vom Herrn.
Wenn man Hilfe braucht?
Vom Herrn. In der Stille.
Stille Zeit.
Bei Krankheiten.
Krankheit, Notzeiten.
Bei Fügungen.
Ich hätte jetzt mal so gedacht, dass ihr es auch sagt, wenn man sowas Schönes erlebt, ne, da fühlt man sich Gott nah. Aber ich merke, ihr seid schon darüber hinaus. Über dieses Stadium seid ihr schon hinaus. In Notzeiten, interessanterweise, ja, muss ich auch sagen, ist Gott besonders nah. Viele Lebenszeugnisse zeigen das, dass man in besonders notvollen Zeiten auch Gott besonders nah ist. Der Einstieg in den Missionsbefehl ist ja jetzt schon wieder einige Zeit her, ne? Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, ist sehr ermutigend gewesen für die Jünger, für uns auch. Jesus hat alle Macht, auch wenn es oft anders scheint. Der Abspann sozusagen, was Jesus noch hinterher schiebt, ist auch sehr ermutigend. Ich bin bei euch alle Tage. Jesus sendet seine Jünger in diese Welt hinein, von der sie gar nicht wussten, wie groß sie ist. Sie hatten da nur eine ungefähre Vorstellung. Zu Völkern, die sie nicht kannten, in entfernten Ländern, in viele Gefahren auf ihren weiten Wegen, in fremde Kulturen hinein. Unzählige Menschen haben das bis heute getan. Zum Beispiel dieses Lied hier, ne, was wir gerade gesungen haben. Zieh an, du Macht, die Macht, du Arm des Herrn. 1860er Jahre ist so die Zeit, wo viele Missionsgesellschaften gegründet wurden. Man hat gesagt, wir müssen das hinaustragen zu den Völkern. Ich finde auch immer, dass diese Liedtexte im Gesangbuch das auch ausatmen. Das ist ein ganz anderer Geist, der da drin steckt, nicht? Da ist ja in fast jeder Strophe davon die Rede, dass wir streiten, im Streit sind. Heute ist ja alles auf Harmonie gebügelt. Nicht? Man möchte immer alles freundlich und alles muss immer lieb und nett sein. Ja, nur man erreicht halt nichts. Nicht? Und die Leute, die damals hier diese Lieder gedichtet haben, waren bereit, in einen Streit hineinzugehen, das Evangelium zu verkündigen einer Welt, die immer irgendwie dagegen ist. Und deswegen haben sie das auch so empfunden und auch so vertont gedichtet. Wir wissen von vielen Menschen, die in die Mission gegangen sind, dass sich bisweilen Entmutigung breit gemacht hat wegen der vielen Hindernisse und Widerstände. Da tat sich oftmals nichts über Jahre. Manche haben ihr ganzes Leben lang zugebracht auf dem Missionsfeld und kaum Menschen getauft. Und andere sind losgezogen und wurden umgebracht, noch ehe sie richtig angefangen hatten. Oder durch Krankheiten, die hier in Europa unbekannt waren, dahingerafft. Und man muss dann menschlich sagen, wo ist denn da drin eigentlich der Sinn? Nach dem Augenschein beurteilt, muss man auch fragen, wo war denn da der Herr? War er wirklich dabei? Und Jesus sagt es aber hier, siehe, ich bin bei euch alle Tage. Alle Tage, also die guten Tage, die schlechten Tage, die erfolgreichen Tage, die erfolglosen Tage. Die Tage hatten wir jetzt im Frauenkreis und im Männerkreis von Leerlaufzeiten, wo nichts richtig passiert, wo man sich aufs Abstellgleis gestellt fühlt. Alles wichtige Zeiten. Wir müssen zuerst also lernen, dass das Nahesein Jesu wir nicht daran bemessen dürfen, wie es uns geht oder wie wir das fühlen. Es sind insgesamt sämtliche äußere Kriterien unzulänglich, untauglich, um das zu bewerten. Sondern das einzige Kriterium, was wir anlegen können, ist das Wort des Herrn, sein Versprechen, das ganz unerschütterlich gilt, ich bin bei euch alle Tage. Aber nicht nur das, sondern viele andere gute Verheißungen auch, die Gott gegeben hat. Das einzige Kriterium, was er gesagt hat und dass er treu ist, wie wir auch gesungen haben. Nicht? Du bist gnädig, du bist treu. Und wird kein einziges Wort dahinfallen, was er geredet hat. Ich habe drei Dinge für die Predigt, also drei Hauptpunkte. Erstens, warum ist der Herr Jesus bei uns? Zweitens, wie ist unser Herr Jesus bei uns? Und drittens, wie wirkt es sich denn aus, dass er bei uns ist? Zu dem ersten, warum ist eigentlich der Herr Jesus bei uns? Ja, jetzt müsstet ihr einfach antworten, weil er es gesagt hat. Aber ich habe mir tatsächlich ein paar mehr Gedanken gemacht. Zum einen, weil es seinem Wesen entspricht, wenn er sagt, ich bin der gute Hirte. Sagt er ja, ich bin der gute Hirte. Ein Hirte ist immer bei seinen Schafen, ist nicht irgendwo. Sondern er ist bei seinen Schafen draußen in der Natur. Deswegen sind das spezielle Menschen, die Schäfer werden. Der Hirte wohnt ja nicht im Haus und lässt die Schafe irgendwo draußen sein im Normalfall, sondern er ist draußen bei den Schafen. Und er sagt in Johannes 10, es wird sie niemand aus meiner Hand reißen. Also wir sind in dem Bild gesprochen als seine Schafe, nicht nur ist er bei uns, sondern wir sind in seiner Hand. Das ist sein Wesen als Hirte. Zweitens ist der Herr Jesus bei uns, weil wir ihm gehören und weil er einen sehr teuren Preis bezahlt hat. Also in dem Bild von den Schafen ist es ja eins, aber da ist auch dieser Besitzgedanke dabei. Ne? Wir gehören ihm und deswegen achtet er auch darauf. Aber im ersten Petrusbrief zum Beispiel, da heißt es nochmal als Ergänzung zu diesem Wort Johannes 10, Vers 15, wo er sagt, ich lasse mein Leben für die Schafe. Im ersten Petrusbrief sagt der Apostel, denkt daran, ihr seid gekauft, nicht mit Silber oder Gold, sondern mit dem teuren Blut Christi. Er hat euch erkauft mit seinem Leben. Wäre auch eine eigene Predigt wert, aber ihr müsst ja auch Hausaufgaben haben. Also wenn man mal nur darüber nachdenkt, was das bedeutet für dich selber, dass du selbst, kleiner Mensch, es Jesus wert warst, dass er sein Leben in die Waagschale gelegt hat. Das muss man wirklich mal so denken, weil wir vielleicht schnell dabei sind zu sagen, ja, Jesus hat die Gemeinde erkauft, die vielen. Ich bin ja nur ein kleiner Teil davon. Und so. Ich bin nicht so wichtig, so wertvoll, sondern die alle anderen. Nicht? Aber Martin Luther hat immer gesagt, wenn ich der Einzige wäre, hätte Jesus den Preis bezahlt. Also jeder Einzelne. Deswegen sagt Jesus auch, ich werde keins verlieren von dem, was mir gegeben ist und was ich erworben habe in meinem Blut. Also für dich war dieser Preis bezahlt und deswegen ist Jesus auch bei dir, klar, du bist sein. Und dann als drittes, weil Jesus uns in gleicher Weise in die Welt gesendet hat, wie er den Vater ihn sandte. Der sagt ja, wie mich der Vater gesandt hat, sende ich euch. Aber es ist völlig deutlich in den Evangelien, dass Jesus nie getrennt war von seinem Vater, nicht? Außer dann in der Stunde des Gerichts. Als der Himmel sich finster machte und da Jesus sagt, warum hast du mich verlassen? Ja, weil er das Gericht getragen hat. Nicht? Da war Gottes Angesicht abgewendet, aber sonst nicht. Ist ja eins mit dem Vater. Und so wie der Vater ihn gesandt hat und Jesus eins mit seinem Vater war, so sind wir eins mit ihm, weil er sich voll und ganz mit uns als seinen Jüngern identifiziert, so dass er zum Beispiel sagt, ihr kennt dieses Wort ja alle, ist auch immer mal Wochenspruch jedes Jahr, am selben Sonntag, ich weiß nicht an welchem, wer euch hört, der hört mich. Wer euch verachtet, der verachtet mich. Also so sehr identifiziert Jesus sich mit dir. Und deswegen ist er auch bei dir. Also diese drei Punkte, weil es seinem Wesen als Hirte entspricht, weil wir ihm gehören und er einen teuren Preis für uns bezahlt hat und weil er uns so in die Welt sendet, wie ihn der Vater gesandt hat und sich mit uns ganz und gar identifiziert. Zweiter Abschnitt. Auf welche Weise ist unser Herr Jesus bei uns? Ich auch wieder einige Punkte. Zum einen kann man sagen, ganz allgemein natürlich, wie er allen Menschen nahe ist, Gott ist allen Menschen nahe. Paulus sagt das zum Beispiel in Athen, als er die Predigt hält auf dem Marktplatz, flechtet er diesen Satz ein, in ihm, also in Gott, leben, weben und sind wir. Wir können gar nicht irgendwo hingehen, wo Gott nicht ist. Er ist allen Menschen nahe. Er ist ja überall zugleich. Wie Psalm 139 sagt, wohin sollte ich denn fliehen? Also selbst wenn ich fliehen wollte vor Gott, da könnte ich in die Meerestiefen hinabgehen, in den wie heißt das da, in den Marianengraben, 8000 Meter tief, da wäre er aber auch da. Oder ins All hineinfliegen wäre er auch da, auch wenn manche Astronauten ihn dann nicht entdecken konnten, aber er ist da. Überall, also es gibt keinen Ort ohne ihn, das ist schon mal eins. Aber dann macht das Neue Testament deutlich, Jesus ist bei uns wie, wir sind sein Leib. Sagt ja Paulus, nicht? Er ist das Haupt, wir sind seine Glieder. Wie könnte er uns dann nicht, wie könnte er nicht bei uns sein? Das geht ja nicht. Also manchmal denkt man bei Leuten, sie sind kopflos, aber der Kopf ist schon da. Die Gedanken funktionieren nur nicht. Also das ist ja eine organische Einheit. Also können wir gar nicht von ihm getrennt sein. Und dann natürlich Johannes 14 sagt er, durch seinen Heiligen Geist, der in uns wohnt. Jesus verheißt es seinen Jüngern und sagt, ich gehe zum Vater, aber ich sende den Heiligen Geist. Und in diesem Abschnitt Kapitel 14, was man immer wieder mal lesen muss, dass man das fast auswendig kann. Ich mache die Liste noch mit den Texten, die man lernen sollte. Johannes 14, ganz wichtige Aussagen, wo nämlich deutlich wird, Jesus sagt, ich sende euch den Geist. Aber dann sagt Jesus, und der Vater und ich werden bei euch wohnen. Also Gott selbst, nicht? Die ganze Gottheit wohnt durch seinen Geist in uns. Also Erfüllung durch den Heiligen Geist, was seit Pfingsten allen Gläubigen ja geschenkt wird. Und dann sagt Jesus, ich bin bei euch, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Ist auch eine ganz klare Verheißung. Also auf welche Weise? Durch die Gemeinschaft der Kinder Gottes, wo sie sich versammeln zum Gebet, ist Jesus mitten unter ihnen. Deswegen sollen wir die Gemeinschaft der Kinder Gottes auch nicht meiden, sondern aufsuchen, weil Jesus eine klare Verheißung gegeben hat. Wie ist unser Herr Jesus bei uns? Ganz allgemein, wie er allen Menschen nahe ist, weil wir organisch verbunden sind in dem Leib Christi, weil sein Geist in uns ist, in unserem Herzen und weil er es gesagt hat, in der Gemeinschaft ist er gegenwärtig. Im Bruder, in der Schwester begegnet uns übrigens auch Christus. Und der dritte Punkt, wie wirkt sich das denn aus, dass er bei uns ist? Da habe ich auch drei kurze Punkte. Es wirkt sich zum Beispiel darin aus, dass er uns leitet. Nämlich zum Beispiel durch sein Wort, aber das ist ja etwas sehr Nüchternes, Objektives, kann man lesen. Und manchmal, oder sehr häufig ist das so, dass man in der Bibel etwas liest und dann weiß man, was es zu bedeuten hat. Also ich weiß das dann und sage, das, ja, es steht geschrieben, gilt mir, eine Handlungsanweisung. Aber manchmal eben auch durch Träume oder durch Visionen oder Eindrücke. Das ist ein wichtiger Punkt. Also der Apostel wollte ja zum Beispiel missionieren gehen in der heutigen Türkei und dann hatte er das Gefühl, ich kriege hier keinen Fuß rein so richtig. Das verwehrt mir Gott. Und dann merkt er, hier geht's nicht. Und da hat er eine Vision, nicht, dass er nach Griechenland gerufen wird. Und das kann man natürlich nicht in der Bibel finden. Da steht nur, geht hin in alle Welt. Ja, aber wo denn jetzt hin? Nicht? Er wollte in der Türkei weitermachen und der Geist Gottes schickt ihn aber nach Europa. Also wie wirkt sich das aus, dass Jesus bei uns ist, dass er uns ganz konkret leitet? Zum Beispiel Philippus hat auf Anregen des Heiligen Geistes einen Ort aufgesucht, wo man zur Mission nicht hingehen würde. Der Geist Gottes sagt es ihm auch noch, geh da an diese Straße, wo es öde ist. Wenn wir sagen, da wo es öde ist, brauchen wir nicht hingehen zum Missionieren. Aber da kam eben dann der Kämmerer aus Äthiopien vorbei, der innerlich aufgeschlossen war, dass Philippus ihm das dann verkündigen konnte. Wie wirkt es sich noch aus, dass Jesus bei uns ist? Ein zweiter Punkt darin, dass wir trotz mancher Enttäuschungen am Glauben festhalten. Also ich glaube, es wird ja keiner hier sein, der nicht im Glauben schon auch Enttäuschungen hinnehmen musste. Man sagt, ich verstehe das nicht. Man betet, da kommt aber keine Antwort oder es kommen andere Antworten. Gott tut nicht, was wir uns erhoffen. Es ist alles irgendwie zäh. Und dass wir aber trotzdem an Jesus dranbleiben, wie der Psalmbeter sagt, dennoch aber bleibe ich stets an dir. Psalm 73, der schüttet ja sein Herz aus, auch seine Enttäuschungen, seine Fragen, die er nicht versteht, sagt, den Gottlosen geht's gut und die Kinder Gottes müssen leiden, er versteht er nicht. Und dann hat er das alles aufgelistet und sagt, und dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Sehr wichtiger Satz. Nicht, ich bleibe aber an dir, weil ich Kraft meiner eigenen Glaubensstärke an dir festhalte, sondern andersherum. Er sagt, ich bleibe stets bei dir, denn du hältst mich. Und das können wir jetzt mal ins Neue Testament übertragen. Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage. Er ist bei uns und hält uns bei sich. Wenn wir im Glauben leben, dann leben wir aber eben im Glauben und nicht im Schauen, sagt Paulus. Wir leben im Glauben, nicht im Schauen. Wir sehen nicht immer vor Augen das Greifbar und können das Herz sagen, seht ihr, Gott ist mit uns. Manchmal scheint das anders zu sein. Deswegen sagt Paulus das 2. Korinther 4, Vers 7, wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Und indem wir also im Glauben bleiben, obwohl die Dinge oft so anders sich anfühlen, offenbart sich, dass Jesus mit uns ist. Und es wirkt sich auch darin aus, dass seine Kraft in uns mächtig wird, sodass auch Nöte und Probleme und Widerstände überwunden werden. Und die Gemeinde Jesu hat massenhaft durch die Jahrhunderte, und in der Bibel ist es alles schon aufgeschrieben, nicht? Paulus in Römer 8, Vers 37 sagt, in all dem vielen schlimmen Dingen überwinden wir durch den, der uns geliebt hat. Er ist ins Gefängnis geworfen mit Silas und sie fangen an, dort Gott zu loben, nicht? Und da sieht man, da wirkt sich doch aus, dass Jesus mit ihnen ist. Wäre Jesus nicht mit ihnen im Gefängnis, würden sie nicht die Kraft haben, dort Gott zu loben. Ich bin bei euch. Das ist im Blick auf viele Einzelne gesagt, also im Blick auf dich, aber auch im Blick auf die Gemeinde als Ganzes, als Gruppe. Es geht nicht darum, dass wir Einzelkämpfer sind, wo jeder sich selbst sieht und für sich selber stark im Glauben wird durch Christus. Das ist oft so, wo Menschen zum Beispiel als verfolgte Christen irgendwo alleine sind oder im Gefängnis sind, da sind sie alleine, ja. Von Richard Wurmbrand, ne, habe ich das gelesen, in Einzelhaft, jahrelang, viele Jahre. Jesus war bei ihm, ganz persönlich, nur mit diesem einen Mann in der Einzelzelle. Aber das Neue Testament ist auch voller Beispiele von gelebter Gemeinschaft, wo der auferstandene Christus in der Mitte der Kinder Gottes gegenwärtig ist. Und das möchte ich nochmal hineinsagen. Wenn zum Beispiel in der Gemeinde für Einzelne es schwierige Zeiten gibt, sie sagen, ich bin wirklich gerade innerlich ausgebrannt oder ich habe im Glauben Zweifel, es ist alles schwerfällig, dann müsst ihr das sagen. Ihr müsst das sagen, ihr müsst es der Gemeinde Anteil geben. Es muss ja nicht immer im Gottesdienst sein, dass man dann aufsteht und 40 Leute hören es, aber vielleicht mal Einzelnen, dass man daran Anteil gibt und sagt, ich bitte um Fürbitte, ich brauche einen Segen. Man ist nicht Einzelkämpfer, sondern die Gemeinde als Ganzes. Darin offenbart sich, dass Jesus mit uns ist. Und wenn ein Glied leidet, leiden alle mit, sagt Paulus. Nicht? Dann tragen auch alle das mit. Ich möchte das zuletzt jetzt abschließen. Es gibt in unserem Leben immer solche und solche Tage. Gute Zeiten, es gibt schlechte Zeiten. Es gibt das im persönlichen Leben wie auch in der Geschichte der Kirche und der Gemeinde Jesu in der Welt. Manche Zeiten scheinen ganz und gar gottlos zu sein. Wenn man jetzt so reinguckt in unsere Kirchenlandschaft, aber selbst auch in den freien Gemeinden, ich habe ja viele Kontakte auch dahin, und da ist es genau auch so schwerfällig an vielen Stellen. Es gibt gute, leuchtende Beispiele, wo sich viel entwickelt. Und dann schauen alle dahin und sagen, ach, hier kann man irgendwie das Gefühl haben, dass Gott lebendig ist und dass sich da was bewegt. Aber das wäre ein sehr menschlicher Blick, eine sehr menschliche Blickrichtung. Es gibt Zeiten, in denen es karg ist. Meine Kollegen aus dem Christusdienst haben immer gesagt, sei doch dankbar und arbeite in Pörzig und freue dich an jeder einzelnen Blume, die da blüht in dieser Wüstenzeit, wo wir jetzt sind. Offensichtlich kann aber auch wieder Erweckungszeit kommen. Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage. Eigentlich steht da bis ans Ende der Welt, ne, aber da steht eigentlich Äon, das ist Zeitabschnitt, Weltzeit. Gott hat der Welt ihre Zeit gesetzt. Und nichts entgeht ihm, nichts entgleitet ihm. Die Entwicklungen der Welt, der Gesellschaften, der Kirche, es entgeht ja Gott nicht, er weiß das alles. Und all diese Zeitabläufe, in denen wir drin sind, hat er schon gesehen, und die Prophetie der Bibel belegt das eindrücklich, dass Gott Herr darüber ist, weil er es auch schon gesagt hat. Auch was für sein Volk Israel kommen wird, hat er alles gesagt, ist alles ausgesprochen. Alles hat seine festgesetzte Zeit. Die Welt wird dann einmal ein Ende haben, das sagt Jesus, bis an das Ende. Ne? Das mag vielleicht einen erschrecken. Vieles von dem, was wir sehen in unserer Welt, hat immer Anzeichen davon. zu allen Zeiten, in allen Generationen haben Menschen gesagt, das sind ja Anzeichen irgendwie des Endes. Nicht? Das Ende kam dann noch nicht, aber trotzdem war das nicht falsch, was sie da gesehen haben. Und wir können Gott danken, dass er dann doch immer wieder eine neue Zukunft eröffnet hat, nach dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel. Nicht? Jetzt ist, das ist uns noch nah, aber wir wissen nicht, was morgen sein wird oder nächstes Jahr oder in 5 Jahren. Es kann sein, dass dann Ende der Weltzeit ist. Es kann aber auch sein, dass durch große Katastrophen hindurch Gottes Gnade doch wieder eine Tür öffnet in eine Zukunft hinein. Wir wissen es nicht. Aber Jesus spricht ganz bewusst vom Ende der Zeit, weil er seiner leidenden Gemeinde dieses als Trostwort sagen will, dass diese Weltzeit, in der die Gemeinde oftmals sehr bedrückt ist, ein Ende haben wird. Das ist alles nur vorläufig. Im Übrigen auch unsere Freudenszeiten. Muss man ja auch mal sagen. Wenn man so eine schöne Zeit hat, man sagt, ja, ist aber nur vorläufig. Urlaubsfreude ist vorläufig. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen, das muss man immer wieder mal sich klar machen. Ja, aber das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Nicht? Manchmal kann das vielleicht auch nerven, wenn man so mit so einer Lebenseinstellung ist und wenn es schön ist und alle sich freuen, sagt man, ja, aber das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Oder aber wenn man auch in Trauerzeiten ist und es ganz schlimm ist, kann man auch sagen, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Unser Herr Jesus ist Herr darüber. Das zeigt die Geschichte auch des Volkes Gottes. Gott war immer mit ihnen im Alten Testament, ist uns ja geschrieben zur Auferbauung. Gott war mit dem Volk Israel in der Wüste, wie auch im Land Kanaan. In Ägypten, in der Gefangenschaft und Knechtschaft, genauso wie später dann im Exil. Nicht? Gott war seinem Volk immer nah, er ist Herr der Geschichte und er wird auch uns immer nah sein. Er bleibt der Unwandelbare, der Herr über alle Zeit, über unsere Lebenszeit. Und in diesem festen Glauben, da bewahre und bestärke er uns. Und ich möchte mit euch jetzt singen über diesen Wandel der Zeiten, 378. Da werden viele Dinge beschrieben, die uns so begleiten in unserem irdischen Leben. Trug und List und Frevel und das Unterliegen der Frommen und so manche Plagen. Und das ist hier von Rudolf Alexander Schröder, der hat das 1939 gedichtet, diesen Liedtext. Das muss man sich vielleicht auch noch mal vor Augen führen. Beginn des Zweiten Weltkriegs. Da hat er das gedichtet wie ein prophetisches Wort. Es mag sein, dass alles fällt, dass die Burgen dieser Welt um dich her in Trümmer brechen. Halte du den Glauben fest, dass dich Gott nicht fallen lässt. Er hält sein Versprechen. Das sind schon tolle Texte hier. Lass uns dieses jetzt miteinander singen. Und der Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.